Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo zurück zu eurem Lieblingspodcast Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich begrüße wie immer zu unserer heutigen Folge meinen Kollegen, den Krimi-Autor Zeno Diegelmann. Zeno, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vor. Erzähl doch mal.
Ja, so ist es, denn heute haben wir nicht etwa nur einen neuen Fall, auch nicht zwei oder drei, nein. Ja. Heute haben wir gleich vier Fälle im Gepäck, die wir gerne besprechen wollen. Es handelt sich nämlich hierbei ausnahmslos um sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Fälle. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen bereits kurz über Cold Cases schon gesprochen. Das hatten wir da schon angerissen und da dachten wir uns, warum machen wir nicht einfach mal eine Extra-Folge ausschließlich über Cold Cases?
Yes.
Das ist also auch für uns eine kleine Premiere. Das hatten wir bislang noch nicht, ne?
Nee, hatten wir noch nicht. Wobei wir natürlich schon einzelne Fälle hatten, bei denen bis heute niemand verhaftet werden konnte. Wir denken etwa an unseren Fall Nummer 2, den Mord an der kleinen Gabriele S. oder den Mord an dem ehemaligen Taxifahrer Hans P. aus Hünfeld. Das sind auch alles spezielle und ungelöste Fälle.
Ja, das stimmt. Ich denke aber dennoch, oder besser gesagt gerade deswegen, dass man genau solche Fälle nochmals beleuchten sollte. Auch wenn hier am Ende leider keine befriedigende Lösung präsentiert werden kann, da wir ja keine Täter präsentieren werden. Ne?
Also wir haben auch ausgiebig darüber diskutiert, ob wir diese Cold Case Folge überhaupt machen sollen. Aber wir sind uns einig gewesen, dass es eben zur Wahrheit gehört, dass es eben halt auch ungelöste Fälle, ungelöste Verbrechen in unserer Region gibt.
Ja, zumal auch gerade diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten sollten, weil hier vielleicht irgendwann ja doch noch ein Täter oder eine Täterin ihrer Strafe zugeführt werden könnte.
Ja, eben, genau. Also man sollte hier auch noch erwähnen, dass seit Jahren die Aufklärungsrate von Mordfällen bei über 90%
liegt. Ja, das ist enorm. Ne? Das habe ich auch. Die Zahl ist schon krass. Über 90% der Mordfälle werden aufgelöst. Daher ist die Hoffnung ja auch nicht unbegründet, auch lange zurückliegende Fälle noch aufklären zu können.
Ja, aber dann lass uns auch direkt mit dem ersten Fall einsteigen. Wir haben heute übrigens auch keine Zusammenfassung unserer Stimme, was schon sehr schade ist, weil viele unserer Hörer auch schon gefragt haben, wer das ist, weil sie die Stimme halt einfach auch so toll finden. Ich finde die Stimme ja auch toll.
Ja, das verraten wir nicht. Ne? Sonst wird sie uns abgeworben am Ende, das wollen wir nicht.
Ne. Na, wir können zumindest verraten, dass es weder du noch ich bin mit verstellter Stimme.
Auf gar keinen Fall. Okay, Shaggy, als erstes habe ich dann einen Fall aus dem Jahre 1992 mitgebracht. Mhm. Genauer gesagt, es ist der 6. August 1992. Wir befinden uns also im Hochsommer und wir befinden uns in Fulda. Mhm. Denn am 6. August findet in den Downs Barracks an der Heimbacher Straße wieder das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest statt. Kennst du das noch?
Ja, klar, das kenne ich noch. Also in der ehemaligen Kaserne. Mhm,
genau.
Also in der damals noch aktiv von der US Army genutzten Kaserne fand immer so eine Art ja Volksfest statt. Ne? Ja. Also das gibt es heute übrigens auch noch.
Allerdings natürlich mittlerweile eher, ist es eher so ein, ja, so ein Trucker- und auch Country-Festival geworden. Mhm. Es findet auch nicht mehr in der Kaserne statt, sondern normalerweise auf dem Messegelände in Sickertsen.
Ach, okay, ja. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Also ich kenne es noch aus meinen Kindertagen sozusagen. Das war nämlich ein absolutes Highlight, weil man früher nur an diesem Tag als, ich nenne es jetzt mal normaler Bürger Fuldas, in die sonst gesicherte Kaserne mal reinschauen konnte. Ansonsten musstest du dort ja jemanden kennen, der dich einlädt. Das war sonst unmöglich, in die Kaserne zu kommen. Und das war natürlich für uns total spannend und komplett andere Welt für uns Kinder, ja, ja, wenn wir diese ganzen Militärsachen dort gesehen haben und die Jeeps und die Panzer und so. Und
hat dich mal jemand eingeladen?
Ja, ja. Wir hatten so ein paar Kontakte damals. Das war so Mitte der 80er Jahre. Ich kann mich noch dran erinnern, wie das gerochen hat. Das war alles so fremd und die große, weite Welt. Damals war Amerika ja noch das Land der Träume. Das hat sich in den letzten Jahren ja auch ein bisschen relativiert, kann man sagen. Aber ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal mit einem Bekannten, der dort Soldat war, in den PX einkaufen war. So ein komplettes Regal nur mit Chips. Das war Wahnsinn. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Das war noch weit vor der Zeit, als man hier noch nie was von Salt and Vinegar oder Sour Cream und Onion gehört hatte. Da gab es Chio und Funny Frisch am Ende.
Genau, da hat der kleine Zeno damals wahrscheinlich große Augen bekommen.
Ja, das kannst du aber glauben. Nur. Aber Wahnsinn, ja. Nee, gut, aber zurück zum deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest damals. Das war also der Tag, an dem die Kaserne einen Tag der offenen Tür hat. So kann man es einfach sagen. Es gab Burger und Hotdogs, es gab auch Rodeo-Reiten. Es war also ein riesiger Event in der Region. Und am 6. August 1992 war also ebenfalls wieder Freundschaftsfest.
Ja, also es war auch eines der letzten, ich sag mal, echten Freundschaftsfeste. Mhm. Weil nur ein halbes Jahr später, Ende 93, die Soldaten aus Fulda abzogen. Das war ein riesiger Einschnitt in der Geschichte. Denn auf einmal fehlten knapp 3000 Menschen und somit auch einiges an Kaufkraft in der Stadt.
Ganz genau. Ja. Ja. So schwierig die Anfänge der US-Armee am Anfang in Fulda auch waren, so sehr waren sie doch den meisten mittlerweile echt lieb geworden. Die brachten einfach ein bisschen Glanz in die Hütte, kann man sagen, und ließen vor allen Dingen, wie du schon sagtest, auch ordentlich Geld in der Stadt, wenn sie ihren Payday hatten.
Ne? Eben. Und wir hatten ja in der Staffel 1 auch schon einen Fall, der in der Kaserne oder ja gut, besser gesagt, auf dem Airfield in Sickels spielte. Hört euch die Folge gern nochmal an, falls ihr das noch nicht getan habt.
Oh ja, ganz besonderer Fall auch. Ja. Okay, kommen wir jetzt also nochmal zurück zum 6. August. Denn auch die 32-jährige Marion J. aus Großen Lüder entschließt sich dazu, an diesem Donnerstag in die Kaserne zu gehen. Marion J. ist eine aufgeschlossene, ganz fröhliche Frau. Sie geht gerne aus und geht gern tanzen.
Da ist sie natürlich auf so einem Volksfest genau richtig.
Ja, absolut, ja. Genau richtig, ja.
Und geht sie alleine dorthin?
Nein, sie trifft sich dort mit Freunden und hat einen ganz normalen, netten, schönen Abend, wie so oft in dieser Zeit. Allerdings ahnt sie nicht, dass dies ihr letzter Abend mit ihren Freunden sein wird. Denn am nächsten Morgen findet man ihre Leiche auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 160 bei Abtsroda.
Ja. Für alle, die sich in der Region nicht so auskennen, Abtsroda, das ist nicht weit weg von der Wasserkuppe. Also wirklich in der Hochrhön, kann man sagen, so ein ganzes Stück außerhalb von Fulda. Wie weit braucht man denn von Fulda nach Abtsroda mit dem Auto etwa?
Ja, ich würde sagen, so eine gute halbe Stunde mindestens. Ne?
Okay, also man kommt dort als nicht zufällig
vorbei. Nee, eher nicht. Also kaum jemand fährt zufällig nach Abtsroda, glaube ich.
Was weiß man denn über die Tat?
Nee, man weiß, dass Marion J. gegen 23 Uhr die Kaserne verlassen hat, dann verliert sich jedoch sehr schnell ihre Spur. Also der Täter muss sie irgendwann zwischen ungefähr Mitternacht und 7 Uhr morgens auf diesem Parkplatz in der Rhön bei Abtsroda abgelegt haben.
Weiß man, wer sie gefunden hat?
Ja, das weiß man. Das ist ein Schäfer. Der findet die Leiche am Rande des besagten Parkplatzes dort und Marion J. ist nackt. Sie trägt lediglich noch ihre Socken. Der Rest der Kleidung ist bis heute auch nicht aufgetaucht. Der Täter hat sie wahrscheinlich auch mitgenommen, die Kleidung. So vermutet es zumindest die Polizei. Man geht auch davon aus, dass der Fundort auch gar nicht der Tatort ist.
Okay, der Täter hat sie also dorthin geschafft, um sie zu entsorgen. Unschönes Wort. Ja, aber gut, es trifft leider zu. Ich sag jetzt Täter. Weiß man denn, ob es ein Mann war?
Ja, das ist ja immer so, dass man meistens davon ausgeht, dass es ein Mann ist. Eben, ne? Ja. Es ist ja auch meistens so, muss man sagen. Also man geht stark davon aus, man vermutet, dass Marion J. vergewaltigt werden sollte, was auch natürlich auch eher für einen Mann spricht. Allerdings hat sie sich wohl erfolgreich wehren können, denn man findet keine Spuren einer Vergewaltigung in ihrem Körper.
Okay, verstehe. Mhm. Der Schäfer findet die Leiche am frühen Morgen des 7. August. Ja, und was passiert dann?
Na, er geht zurück nach Hause und ruft erstmal seine Schwester. Dann gehen die gemeinsam wieder zurück zu dem Parkplatz. Die Frau gibt später auch eine genaue Aussage an, also die Schwester, wie sie die Leiche vorgefunden haben. Marion J. lag demnach mit den Füßen Richtung Fahrbahn, der Kopf Richtung Wald und man sah sogar noch Schleifspuren von so circa 1,50 Meter Länge. Also man hat die Leiche wohl aus dem Auto an den Fundort gezogen und dann dort abgelegt. Oder wie du gesagt hast, entsorgt.
Ja. Genau. Und wie starb sie? Also wie wurde sie umgebracht?
Ja, der Täter hatte ein Klebeband um den Kopf gewickelt, so komplett rum. Sie ist also qualvoll erstickt letztendlich.
Puh. Und konnte man irgendwelche Zeugen ausmachen?
Ja, wie so oft leider fast keine. Okay. Ne? Aber einer meldet sich dann doch noch. Das ist ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Sägewerks. Der hat eine Beobachtung gemacht und jetzt wird es auch ganz spannend.
Okay, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Ja,
der Zeuge sagt nämlich aus, dass er in der Tatnacht zu der fraglichen Zeit ein Fahrzeug auf dem Parkplatz gesehen hat. Er kann sich auch sogar noch daran erinnern, dass es wohl ein 5er BMW gewesen sein soll. Aber das Spannende kommt jetzt noch, denn der Zeuge kann sich leider nicht an das Nummernschild des Autos erinnern. Und jetzt greift die Polizei auf ein sehr, sehr ungewöhnliches Mittel zurück, denn sie bietet dem Zeugen an, ihn unter Hypnose befragen zu können.
Das habe ich schon mal gelesen, also dass man sich unter Hypnose noch an Details erinnern kann, an die man sich im normalen, im wachen Zustand eben nicht mehr erinnern kann.
Ja? Genau, exakt, genau. Das sind verschüttete Informationen, die sich im Unterbewusstsein befinden und auf die man so unter Umständen aber wieder zurückgreifen kann.
Und macht der Zeuge mit?
Der macht mit, ja. Man beauftragt einen Experten aus Heidelberg, damit er den Zeugen unter Hypnose dann befragt. Und tatsächlich kann er sich auch in der Hypnose an einige Details erinnern. Also unter der Hypnose gibt er zum Beispiel an, dass es ein dunkler BMW älteren Fabrikats war. Und auch an Teile des Nummernschilds erinnert er sich jetzt wieder. Und demnach beginnt das Nummernschild mit den Buchstaben KN oder NK.
Ja, KN, Konstanz, hatten wir auch schon mal. Also vom Bodensee.
Ja, exakt. Ja. Also es ist auch eine ganze Ecke weg. Und NK steht für Neunkirchen im Saarland. Also auch einige Kilometer von Fulda entfernt. Man überprüft jetzt, glaube ich, 400 BMWs, die in Frage kommen. Aber man findet leider hier auch keine Spur. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sich durch Zufall ein Tourist aus den beiden Gegenden nachts in der Rhön verirrt hat, um dort eine Leiche abzulegen. Also im Zusammenhang mit dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, das erscheint mir da weitaus plausibler und denkbarer. Ne? Ich habe mir mal daher angeschaut, ob es in den beiden Gebieten um Neunkirchen bzw. Konstanz vielleicht ebenfalls Einrichtungen der US-Army zu der Zeit gegeben hat und somit einen Bezug zur Kaserne nach Fulda bestehen.
Sehr gute Idee. Ja. Und? Gab's?
Also in Konstanz und rund um den Bodensee keine einzige. Okay. In Neunkirchen sieht das schon anders aus. In einem Radius von nicht mal 40 Kilometern gab es dort gleich 4 US-Stützpunkte.
Ach was, okay. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja, aber freu dich nicht zu früh. Okay. Alle 4 wurden nämlich ein Jahr vor der Tat im Jahr 1991 aufgelöst. Also in dem gleichen Zuge habe ich mal nachgeschaut, welche Kürzel Fahrzeuge von US-Army-Angehörigen hatten. Vielleicht waren die ja ähnlich wie KN.
Ja, und hatten die eigene Kürzel?
Ja, die haben ja immer so Buchstabenkürzel bekommen, die in Deutschland sonst nicht vergeben werden durften. Also sogenannte Look-alike-Schilder hießen die. Die normalen Dienstfahrzeuge trugen die Kürzel IF und zivile Fahrzeuge AD oder AF und später HK. HK kommt dem NK schon ja recht nahe, dieses Kürzel. Ne? Aber auch das wurde erst im Jahr 2000 eingeführt, also nach der Tat. Also auch wieder guter Gedanke, aber kalte Spur.
Ja, trotzdem guter Gedanke, gute Idee. Ja. Hat man sonst eine mögliche Spur zu Angehörigen der Kaserne verfolgt?
Ja, hat man. Man hat also über 500 US-Soldaten, die zur Tatzeit vor Ort waren, überprüft, aber auch hier nichts. Die Militärbehörden und die deutsche Polizei, die haben auch Hand in Hand ermittelt, aber man findet nicht den gewünschten entscheidenden Hinweis. Auch ein Phantombild aus der Hypnose taucht irgendwann in den Medien auf, aber auch das führt nicht zu dem Täter. Daher gibt es bis heute keine Spur zum Mörder von Marion J. Das ist ein echter Cold Case.
Ja, ein echter Cold Case. Und dann würde ich, wenn es dir recht ist, gleich mit meinem ersten Fall beginnen, damit wir noch alle besprechen können.
Ja genau, sonst verheddern wir uns zu lange wahrscheinlich. Genau. Aber es ist Ja, Wahnsinn, wie viele Fälle es dann doch letztendlich bei diesen Cold Case Sachen gibt.
Ne? Ja, und mehr Infos haben wir jetzt auch zu dem ersten Fall nicht. Aber mein Fall ist ein etwas aktuellerer Fall. Und zwar geht es um den mysteriösen Fall der verschwundenen Helga F. aus Künzel. Fehlt seit dem 24. Juli 2019 jede Spur.
Ja, man muss hier vielleicht noch was vorweg schicken. Wir scheuen uns ja eigentlich davor, so ein bisschen allzu aktuelle Fälle zu besprechen, aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen. Aber hier ist es ein bisschen anders, denn es gibt ja Hoffnung, dass Helga F. noch am Leben sein könnte und man sie vielleicht sogar noch findet. Also vielleicht kann irgendjemand zum Lösen des Falls ja auch beitragen, auch wenn die Hoffnung natürlich immer mehr schwindet, je mehr Zeit vergeht.
Genau, und wir werden jetzt hier auch keine wilden Thesen aufstellen, sondern wirklich faktisch über den Vorfall berichten, der so unglaublich ist, dass mich das wirklich berührt hat.
Ja, mich auch.
Sehr mitgenommen. Leg los. Also, es ist der 23. Juli 2019. Helga F. sitzt mit ihrem Ehemann Bernd abends noch gemütlich auf dem Balkon. Man trinkt ein Glas Wein und schaut in den Sternenhimmel.
Wo befinden wir uns hier genau?
In Künzelbachrhein, ein Wohnhaus samt LKW-Betrieb.
Ach genau, das kenne ich natürlich. Das kenne ich sogar noch ganz gut, weil ich ja selbst dort aufgewachsen bin in Künzel. Und das Grundstück, da bin ich auch öfters dran vorbeigekommen. Das ist am Ortsausgang von Bachrhein in Richtung Edelzell, ne?
Genau, da.
Genau, okay, das kenne ich. Okay, was kann man denn über das Ehepaar sagen?
Gut. Sie sind 1991 aus Altenstadt nach Künzelbachrhein gezogen, sind beide Anfang 60 und sie haben sich in der Gemeinde wirklich prima eingelebt. Beide sind in Vereinen tätig, Bernd F. ist in der Freiwilligen Feuerwehr und auch der Fastnacht aktiv.
Ja, und die sind Bachern sehr aktiv, die Fastnacht. Ne?
Das kann man wohl sagen, genau. Bernd F. war 1999 sogar mal selbst Prinz in der Kampagne. Prinz Bernd vom Dollen Laster hieß das. Das war sein Titel. Okay. Weil, und jetzt kommen wir zum Grund, warum sie nach Künzelbachrhein gezogen sind, er damals eine Firma übernommen hat. Das ist die Firma Noll GmbH. Service-Dienstleister im LKW-Bereich und Vertragshändler für Neufahrzeuge.
Genau, das kenne ich. Ein großes Gelände, dort, wenn man da rausfährt. Und seine Frau ist auch in dem Betrieb tätig?
Richtig, also sie macht die Buchhaltung. Und Helga F. bringt sich dazu auch in der örtlichen Pfarrgemeinde ein. Und auch ihre beiden Söhne Christian und Thomas arbeiten im Betrieb mit. Man kann sagen, das ist ein richtig toller Familienbetrieb.
Mhm. Okay. Wie alt sind die Söhne?
Die sind beide so Anfang, Mitte 30.
Okay. Ja, dann kenne ich die nicht mehr, weil die haben auch beide, glaube ich, Fußball gespielt in der Jugend. Dann hätte ich sie bestimmt gekannt, wenn sie in meinem Alter gewesen wären, aber nee, okay. Dann kommen wir zurück auf den besagten Balkon an dem Abend. Was passiert denn dann?
Ja, zuerst einmal gar nichts. Also gegen Mitternacht geht Bernd F. nochmal Blumen gießen.
Das ist ja Hochsommer, haben wir gehört, und alles ist natürlich wahrscheinlich recht trocken.
Genau. Und als Bernd F. danach ins Schlafzimmer kommt, schläft seine Frau bereits.
Okay, also sie ist da.
Genau, sie ist da im Bett und schläft. Genau. Er geht dann ebenfalls schlafen und als er dann am nächsten Morgen gegen 6:30 aufwacht, schaut er neben sich und seine Frau ist weg. Sie liegt nicht mehr neben ihm.
Gut, aber sie kann ja auch einfach nur im Bad sein oder so.
Richtig, deswegen geht er auch nochmal erstmal ganz normal vom ersten Stock, wo sich das Schlafzimmer befindet, nach unten. Aber auch da ist sie nicht. Allerdings bemerkt er, dass die Eingangstür vom Haus einen Spalt breit offen steht. Aber auch hier denkt er sich natürlich noch nichts Schlimmes.
Ja, klar. Kann ja auch sein, dass er einfach mal kurz raus ist oder ums Haus oder nochmal Blumen gießt oder was.
Exakt. Zumal sie auch die Firma haben, die sich auf dem gleichen Grundstück liegt, also wie das Wohnhaus. Das ist direkt da.
Sag nochmal was zur Firma vielleicht. Also du hast schon gesagt, es ist irgendwie ein LKW.
Ja, die Firma verkauft und repariert LKWs. Es gibt übrigens auch einen Notfalldienst, der 24 Stunden tätig ist. Einer der Mitarbeiter ist auch in der Nacht zuvor im Einsatz, weil er liegen gebliebene LKWs reparieren muss und so.
Okay.
Er ist dadurch auch in der besagten Nacht zweimal auf dem Gelände unterwegs.
Aber er hat auch nichts bemerkt.
Nichts bemerkt. Es kam ansonsten aber durchaus mal vor, dass Helga F. spät abends mal zu ihm rauskam. Sie hat einen leichten Schlaf und erkundigt sich dann oft, ob bei den Angestellten alles in Ordnung ist und so. Aber in dieser Nacht hat der Mitarbeiter nichts bemerkt und auch die Chefin kam nicht raus.
Okay. Gut, jetzt wird der Ehemann langsam unruhig, kann man sagen, weil seine Frau immer noch nicht aufgetaucht ist. Was unternimmt er denn?
Er geht zunächst zu einem befreundeten Polizisten und erklärt ihm, dass seine Frau nicht zu finden ist. Der erklärt ihm dann aber, dass man bei erwachsenen Personen erst nach 24 Stunden eine Vermisstenanzeige stellen kann. Also suchen die beiden zunächst auf eigene Faust das Grundstück ab.
Ja gut, es kann ja auch immer noch sich nur um einen Unfall handeln. Ne? Ja. Gerade wenn dort große LKWs rangieren. Also ich kenne das noch, mein Onkel hatte einen Betrieb, bei dem immer Tanklastwagen auf dem Grundstück hin und her gefahren sind. Und meine Mutter hatte immer tierisch Angst, dass wir Kinder mal zwischen die Fahrzeuge geraten könnten oder so. Das merken Fahrer nicht immer, was sich dahinter abspielt bei so großen LKWs mit Anhängern und so. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, eben, genau. Aber Auch diese Suche geht ergebnislos aus. Helga F. ist und bleibt verschwunden.
Das gibt's doch nicht, oder? Gibt es denn irgendwelche Spuren? Es muss doch irgendwas geben, oder?
Ja, das ist ja das Zermürbende und auch Verrückte. Es ist weder etwas gestohlen worden, noch gibt es einen Abschiedsbrief. Es könnte ja auch sein, dass sie, keine Ahnung, einfach weg wollte. Ja, ja. Wobei das alle Beteiligten ausschließen. Zumal sie auch weder ihre Papiere noch sonst irgendetwas anderes mitgenommen
hat. Gar nichts.
Nee.
Das ist echt verrückt. Okay, wie geht's denn weiter? Denn die 24 Stunden sind ja irgendwann rum. Schalten Sie dann die Polizei ein? Oder?
Ja, genau. Mhm. Also die Polizei nimmt das auch alles sehr ernst und setzt sofort Spürhunde ein. Außerdem suchen Polizeitaucher einen nahegelegenen Teich in einem Naturschutzgebiet ab. Aber ist nichts zu finden. Nichts.
Das würde mich übrigens mal interessieren, wie das ist. Ist das dann die Polizei, die für zuständig ist? Oder ist das die Kripo dann sofort? Ich weiß gar nicht, wie das... Das müssten wir vielleicht auch mal unseren Experten fragen, wenn man...
Genau, das könnten wir auf jeden Fall, fragen wir ihn doch dann.
Wann schaltet sich denn eigentlich die Kripo ein? Mhm. Und weißt du, weil ist das dann nur, wenn schon ein Mord passiert ist oder so? Ich weiß es gar nicht. Naja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man froh ist, dass sie erstmal vielleicht aber gar nicht gefunden wird. Ne? Mhm. Wobei auf der anderen Seite bleibt ja diese unfassbare Machtlosigkeit. Stell dir mal vor, deine Frau oder dein Mann, mit wem du immer seit Jahren zusammenlebst, verschwindet einfach in der Nacht und ist nicht mehr aufzufinden.
Ich wüsste gar nicht, wo ich mit meinen Gedanken und Emotionen hin sollte. Und also man lebt ja immer irgendwie so in der, wie soll ich sagen, in der Schwebe. Gell? Ja. Und auch für die Söhne muss das auch brutal sein.
Man findet keine Spuren.
Nee, Helga F. ist seit diesem Tag verschwunden. Und man muss mittlerweile leider davon ausgehen, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also es bleibt aber bis heute ein Rätsel, was an diesem Augusttag geschah.
Oh, das macht mich ja nur schon vom Zuhören wahnsinnig. Mhm. Also ich würde daher jetzt gerne erstmal so ein bisschen den Kopf frei bekommen und unseren heutigen Experten anrufen. Dann können wir ihm nämlich die Frage stellen, die wir gerade schon aufgestellt haben und dazu noch vielleicht prinzipiell ein paar Fragen zu Cold Cases stellen. Ist das okay für dich?
Gerne, legen wir los.
Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit unserem Experten, dem Kriminalwissenschaftler Professor Gerhard Schmelz. Hallo, Herr Schmelz.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Sie.
Wir sind gerade in einer Sonderfolge, möchte ich es mal nennen, wo wir diverse Fälle zusammengelegt haben. Fälle, die nicht geklärt wurden. Und da drängt sich uns die Frage auf, wo beginnt denn überhaupt die Arbeit der Kripo? Also was darf Polizei, was darf Kripo? Was sind die Unterschiede davon?
Das ist letztlich, ich sag mal, eine definitorische Frage. Selbstverständlich ist die Arbeit der Kripo auch Polizeiarbeit. Hier könnte man höchstens unterscheiden zwischen Polizeiarbeit der Schutzpolizei und Polizeiarbeit der Kriminalpolizei. Mhm. Es geht also eigentlich nur um Arbeitsteilung. Und die Schutzpolizei, die ja rund um die Uhr 24/7 im Dienst ist, wird natürlich den ersten Angriff an einem Tatort gewährleisten.
Erster Angriff, da muss ich kurz dazwischen grätschen, sorry. Was ist das denn?
Das heißt, Sie müssen entsprechend, und das ist bei uns auch in Hessen der Fall, entsprechend ausgebildet sein, sodass die Ausbildung der Schutzpolizeibeamten und Beamtinnen im Grunde genommen im Hinblick auf den ersten Angriff und die Tatortaufnahme fast identisch verläuft. Es gibt da Unterschiede beim Verkehrsrecht, aber ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede. Später bei entsprechenden Tatorten, zeitversetzt, kommt dann Kriminalpolizei hinzu und wird dann in einen Auswertungsangriff übergehen und dann wird die Schutzpolizei den Tatort an die Kriminalpolizei zur weiteren Bearbeitung, Spurensuche, Spurensicherung, Ermittlung übergeben.
Dürfte denn dann überhaupt ein normaler Schutzpolizist, ich benutze jetzt den Begriff mal ein bisschen altbacken, dürfte der denn dann überhaupt am Tatort Spuren sichern?
Im Rahmen des Sicherungsangriffes wird auch bei Spuren, die möglicherweise hier durch Wettereinflüsse, Regen etc. gefährdet sind und vernichtet werden können, wird also ein Spurenschutz oder werden Spurenschutzmaßnahmen auch von der Schutzpolizei vorgenommen. Die Schutzpolizei hat natürlich in erster Linie sich einen Überblick zu verschaffen, hat abzusperren und bei dem Überblick wird sie sich auch möglicherweise um Spuren erkennen, die möglicherweise bis der Auswertungsangriff durch die Kriminalpolizei oder die Spurensicherungsgruppe erfolgen kann, wird möglicherweise die Spur verletzt. dann muss natürlich Schutzpolizei diese Spur sichern, um die, um zu verhindern, dass die Spur dann möglicherweise nicht mehr zu gebrauchen ist.
Mm, okay. Dann noch eine Frage zu dem Begriff Cold Case. Das kennt man ja aus dem Fernsehen. Das klingt immer ganz fantastisch und spannend. Aber wer entscheidet denn letztendlich wirklich, wann welcher Fall wieder aus den Akten oder aus dem Keller hervorgeholt wird und dann wieder untersucht wird?
Ja, also bei Cold Cases ist eigentlich ein Thema, das schon immer bekannt ist bei der Polizei. Es geht insbesondere bei den Sachbearbeitenden Dienststellen darum, dass die Beamtinnen und Beamte, selbst wenn jetzt ein Fall, wie wir sagen, ausermittelt ist, es gibt keine neuen Hinweise, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht, dass der Fall jetzt zunächst mal zurückgestellt wird. Es bleibt aber immer ein Sachbearbeiter verantwortlich für diesen Fall. Und wenn es neue Hinweise gibt, dann wird automatisch dieser Fall wieder aufgegriffen. Jetzt hat man nicht zuletzt im Kontext mit der neuen DNA-Geschichte, hat man natürlich auch bestimmte Organisationseinheiten eingerichtet und hat gesagt, okay, jetzt kümmern wir uns um alte Fälle, um Cold Cases, die also noch nicht ermittelt worden sind. Beispielsweise hat man in Hamburg schon vor einiger Zeit eine solche Organisationseinheit eingerichtet mit sehr großem Erfolg. In Hessen ist die Absicht, das auch zu tun. Vielleicht ist es auch schon umgesetzt, aktuell weiß ich nicht. Könnte theoretisch sein, dass es dann beim LKA eine Organisationseinheit gibt, die dann alte Fälle aufgreift.
Da spielt dann das Thema DNA wahrscheinlich eine Riesenrolle, kann ich mir vorstellen.
Im Kontext mit DNA hat man natürlich festgestellt, es gibt ja, das wissen die Sachbearbeitenden Dienststellen, es gibt ja Tatorte, wo DNA-Spuren gesichert worden sind, Blut, Sperma etc., Hautzellen gesichert worden sind, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise vor 1998, noch nicht ausgewertet werden konnten. Und deshalb hat man gesagt, okay, die schauen wir uns nochmal genau an. Und das hat man insbesondere mit Unterstützung des Landeskriminalamtes getan. Und da sind natürlich herausragende Erfolge verzeichnet worden, weil man jetzt diese neue Möglichkeiten hatte, DNA einem Tatverdächtigen zuordnen zu können. Und durch diese Zuordnung wurde das Beweismittel, was dann vor Ort sichergestellt worden war und noch vorhanden war, dieses Beweismittel bekam dann nur nicht eine besondere Bedeutung, logischerweise.
Ist Ihnen persönlich denn irgendein Fall besonders in Erinnerung geblieben, der nach langer Zeit noch aufgeklärt und gelöst werden konnte? Waren Sie vielleicht sogar selbst beteiligt?
Ja, wir sind da mehrere Fälle bekannt. Beispielsweise gab es jetzt nicht im Kontext mit DNA, sondern mit einer Fingerabdruckspur beim Polizeipräsidium in Westhessen, also in Wiesbaden, einen sehr interessanten Fall. Vor über den Daumen 25 Jahre wurde ein Tötungsdelikt an einer älteren Dame begangen, ziemlich grausam, und dort wurde am Tatort eine Fingerspur hinterlassen, die im Zusammenhang mit dem Tatablauf eindeutig dem Täter zugeordnet werden konnte. Jetzt hat man in Wiesbaden eben lange gewartet, bis jemand erkennungsdienstlich behandelt wird, damit man diese Spur vergleichen kann. Es hat 23 oder 24 Jahre gedauert, bis ein Tatverdächtiger wegen eines ganz anderen Deliktes, es ging um einen Einmietebetrug, tatsächlich erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Die Fingerspur ist verglichen worden und tatsächlich handelt es sich um den Fingerabdruck, den der Täter vor 24 Jahren an diesem Tatort hinterlassen hat. Das war schon sehr eindrucksvoll.
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also auch hier merkt man wieder, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht ja auch in diesen Cold-Case-Fällen, die wir heute hier behandelt haben. Vielen Dank, Herr Schmelz, und auf ganz bald. Tschüss, Wiederhören.
Kein Problem, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank nochmal, Herr Schmelz.
Tschüss.
Gut, bevor wir jetzt zum nächsten Cold-Case kommen, würde ich gerne nochmal kurz auf den Fall von Helga F. zu sprechen kommen, Shaggy. Denn der Fall ist doch relativ aktuell, also gerade mal 2 Jahre alt. Ich würde heute mal eine Ausnahme machen und vielleicht einen Appell an unsere Hörer richten. Wäre das okay für dich? Was hältst du davon?
Gerne, klar, also mach das.
Wir verwehren uns ja eigentlich dagegen, dass wir hier Detektive spielen oder so. Das ist auch nicht unsere Aufgabe und liegt uns total fern. Wir vermitteln, aber ermitteln nicht, so kann man es immer schön zusammenfassen, finde ich. Aber mir liegt es am Herzen, wenigstens die Chance zu nutzen, um vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch heute Fotos der Fälle bei Instagram und Facebook posten werden, auch von dem Fall des Verschwindens von Helga F. Und bitte, und das ist mein Wunsch heute an die Hörerinnen und Hörer, schaut euch das Foto an und falls ihr irgendwas wisst, euch an irgendwas erinnert, meldet euch bei der Polizei. Wir haben es ja gerade von Professor Schmelz gehört, dass es immer wieder Fälle gibt, die nach langer Zeit gelöst werden. Und hier ist es ja noch gar nicht so lange her. Vielleicht hat ja doch jemand etwas bemerkt und erinnert sich daran.
Willst du vielleicht nochmal eine Beschreibung von Helga F. durchgeben?
Sehr gerne. Also Helga F. ist 63 Jahre alt, 1,63 Meter groß, sie ist schlank und hat schulterlanges Haar. Ein Foto posten wir bei unseren Social-Media-Kanälen, wie du gesagt hast, Facebook, Instagram.
Genau, super, danke, schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Cold Case, den wir heute mitgebracht haben. Mhm. Auch hier befinden wir uns wieder in der Rhön, wie schon im ersten Fall des heutigen Tages. Genauer gesagt in Dietges. Das ist übrigens das Nachbardorf von Absroda, wo man Marion J. aus dem ersten Fall gefunden hat. Das ist vielleicht so 2-3 Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Und die Tat, über die wir jetzt sprechen, findet sogar im gleichen Jahr statt, nämlich auch 1992.
Man kann nicht behaupten, dass es in der Rhön nur friedlich
ist. Nee, oder? Anscheinend wirklich nicht. Zumindest nicht im Jahr 1992 anscheinend. Es ist genauer gesagt der 12. Dezember 1992. Es ist also Winter in der Rhön und die können dort sehr unfreundlich sein. Ja. In der Nacht gab es Eisregen, aber nicht nur das.
Was ist denn passiert?
Also zunächst denkt man, es handelt sich lediglich um einen Brand. Am frühen Morgen geht die Feuerwehrsirene los und die Feuerwehr rückt an, um einen Brand zu löschen. Es brennt ein Wohnhaus. Es ist das Haus, in dem Fritz G. wohnt. Fritz G. ist 77 Jahre alt und Küster und ist für...
Vielleicht solltest du noch ganz kurz erklären, was ein Küster genau ist. Also nicht alle unsere HörerInnen sind vielleicht zur Kirche.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Absolut. Also so ein Küster ist eine Art Kirchendiener. Er bereitet die Kirche und die Sakristei für den Gottesdienst vor. Also er schließt nicht nur die Kirche auf und zu, sondern zündet die Kerzen an, läutet die Glocken, bereitet auch die Kelche und Gefäße vor. Manchmal ist er auch für die Einteilung der Messdiener verantwortlich. Mhm. Es ist also ein äußerst wichtiger und vertrauensvoller Job in der Kirchengemeinde.
Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch mit absoluter Verlässlichkeit verbunden. Mhm. Oftmals auch mit Arbeitszeiten an den Wochenenden oder zumindest an ungewöhnlichen Zeiten.
So ist es. Übrigens ein Grund, warum ich nie Messdiener war. Warst du Messdiener?
Nee, ich war auch kein Messdiener.
Nee. Ja, also ich habe es auch nie geschafft. Allein diese frühen Termine, das wäre mir ein Graus gewesen, glaube ich. Jedenfalls wurde die Feuerwehr um 7.15 Uhr verständigt und davon unterrichtet, dass es in dem Haus des Küsters brenne. Mhm. Man fährt dorthin und löscht den Brand. Den Feuerwehrleuten fällt dabei auf, dass die Tür oder die Haustür zumindest offen steht. Und als sie in die verqualmten Räume des Hauses treten, machen sie eine grausige Entdeckung.
Der Küster ist verbrannt?
Nee, eben nicht. Okay. Fritz G. liegt mit schweren Kopfverletzungen in einem Nebenraum zur Küche und ist tot. Mhm. Aber nicht wegen des Brandes.
Okay, macht man eine Obduktion bei ihm?
Ja, macht man. Und bei der Obduktion stellt man fest, dass Fritz G. mit einem kantigen Gegenstand erschlagen wurde. Mhm. Es gibt hier eine Aussage, die besagt, dass dem Küster mit erheblicher Wucht von einem Unbekannten 5 Schläge auf den Kopf versetzt wurden.
Aber Unfall wird ausgeschlossen?
Ja, okay. Das wird ausgeschlossen. Fritz G. ist ganz klar ermordet worden. Aber sowohl von der Tatwaffe als auch dem Täter selbst fehlt jede Spur. Mhm. Es gibt noch nicht mal ein Motiv, das irgendwie zu erklären wäre. Alle Ermittlungen laufen auch hier komplett ins Leere.
Ist irgendwas geklaut, gestohlen worden?
Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass etwas geraubt wurde. Es wurde auch nichts durchwühlt. Beim Durchsuchen der Wohnung findet man auch Bargeld. Das hätte ja ein möglicher Täter sicher gefunden. Also, wenn Raubmord seine Motivation gewesen wäre von dem Täter, dann wäre das Geld sicherlich weg gewesen, aber das war es nicht.
Hat der Täter vielleicht irgendwas Spezielles gesucht?
Ja, auch das schließt die Polizei aus, denn die Wohnung war nicht durchwühlt worden. Und besonders reich war Fritz G. nun auch nicht. Er war halt Rentner und Küster. Ne? Also,
kann man denn rekonstruieren, wen er als letztes getroffen hat oder wann er zuletzt gesehen wurde?
Ja, das kann man allerdings noch machen. Bringt allerdings auch keine wirklich neuen Erkenntnisse. Er war am Abend zuvor bei einer Bekannten aus der Nachbarschaft, eine ältere Dame, und Fritz G. hat sich um sie ein wenig gekümmert. Hat geschaut, ob sie irgendwas braucht und ob es ihr gut geht. Dort war er dann bis 21 Uhr und dann verliert sich auch hier seine Spur.
Was ist mit dem Brand? Also da findet sich doch oft sowas wie Brandbeschleuniger oder Ähnliches.
Absolut, hast du total recht. Da gibt es oftmals dann wahnsinnig große Rückschlüsse drauf. Eben. Aber auch hier wurde das überprüft und hier ist sich die Polizei aber nicht ganz sicher.
Nicht sicher? Weshalb ist sie sich unsicher?
Ja, es ist nicht klar, ob der Brand überhaupt absichtlich gelegt wurde oder tatsächlich vielleicht wirklich nur ein Zufallsprodukt war. Mhm. Denn es ist auch ein Adventskalender im Raum, der sich entzündet haben könnte. Die Polizei geht jedenfalls davon aus, dass es ein Schwelbrand war und schon seit Mitternacht vor sich hin kokelte.
Es gibt also keinen Tatverdacht gegen irgendwen oder irgendeinen Verdächtigen?
Naja, das ist nicht so ganz richtig. Es gibt wohl im Ort so ein paar Gerüchte. Es gab wohl auch einen Verdächtigen. Es gab einen Mann, der erst kürzlich dorthin gezogen war, aber es fanden sich keine belastbaren Beweise wirklich gegen ihn, als dass er für die Tat verantwortlich gemacht werden konnte.
Der Zugezogene, das ist auf dem Dorf wahrscheinlich sowas wie der Gärtner, oder? Also der Gärtner ist immer der Mörder. Ja,
das wahrscheinlich dachten vielleicht manche genau das. Ne? In Fremen muss das sein, von uns ist das keiner oder so. Na, jedenfalls sind durch den Brand und das Löschwasser, das anschließende von der Feuerwehr, natürlich auch viele mögliche Spuren, die es vielleicht noch gegeben hatte, dadurch vernichtet worden, sodass man bis heute keinen Täter ausfindig machen konnte. Ein weiterer Cold Case in der Rhön.
Ja. Also wenn du dazu nichts mehr hast, dann würde ich gerne unseren letzten Fall für heute.
Ja, leider habe ich nichts. Also okay. Ich habe nichts dazu mehr. Du kannst gerne weitermachen mit unserem nächsten, unserem letzten Fall.
Unserem letzten Fall, genau. Dann schließen wir die heutige Folge mit einem ähnlichen Fall ab, wie mit dem wir heute begonnen haben. Mhm. Es geht ebenfalls um eine Frau, die zum Tanzen gehen wollte und leider nicht mehr zurückkehrte. Es ist ein Fall, der einigen noch bekannt sein dürfte und der uns auch immer wieder von unseren Hörern nahegelegt wurde, um davon mal zu berichten. Und ja, das machen wir heute. Es ist der Fall von Christel M.
Oh ja, richtig. Das ist sogar einer der am häufigsten geforderten Fälle von den Hörerinnen und Hörern. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns bitte gerne bei Facebook oder bei Instagram. Da kamen ganz viele Rückmeldungen genau zu diesem Fall, Christel M. So, dann kannst du jetzt gerne weiter.
Genau, danke auch noch von meiner Seite. Christel M. ist noch ein junges Mädchen von gerade einmal 13 Jahren. Ja, 13 Jahre. Sie lebt in Hosenfeld, Heinzell. Christel ist ein lebensfrohes Mädchen, die trotz ihres jungen Alters gerne feiern geht. Und sie schleicht sich daher auch gerne mal aus dem Haus und geht heimlich aus.
Wissen das die Eltern, dass sie da heimlich stiften geht?
Also ihre Mutter bekommt das auf jeden Fall mit und verbietet ihr auch, weil sie noch zu jung für die Disco sei. Gell? Sie sagt ja, nee, aber wie Jugendliche in dem Alter halt nun mal sind, da machen sie es manchmal halt trotzdem.
Ja, wer das nicht getan. Also, hat Christel noch Geschwister?
Ja, es gibt noch 6 weitere Schwestern, aber Christel ist das Nesthäkchen, sie ist das jüngste Kind der Familie.
Ja, da haben die Eltern sicher auch schon ihre Erfahrungen mit den anderen gemacht. Also bei uns zu Hause, wir waren nur 2 Kinder, aber das ist schon eine Aufgabe für die Eltern gewesen. Also klar, dass man Kinder nicht die ganze Zeit kontrollieren kann, das geht einfach nicht. Und wenn die in eine Party gehen wollen, dann finden sie Mittel und Wege, sagen, sie schlafen bei der Freundin oder was auch immer. Ne? Da gibt es 1000 Mittel und Wege.
Du hast das auch gemacht. Nee, ich nicht.
Nein, du natürlich nicht.
Lass uns mal zurück zum Fall. Also wir blicken auch jetzt auf den 4. November 1973. Es ist Nachmittag und Christel ist zu Hause. Doch sie möchte unbedingt in die Diskothek Happy Day nach Schletzenhausen.
Ja, das ist eine damals bekannte Diskothek in der Umgebung von Hosenfeld. Die kenne ich auch noch vom Namen. Aber ich glaube, ich war nie da. Ich bin mir nicht sicher. Aber Happy Day ist auf jeden Fall ein Begriff. Was macht Christel jetzt? Denn ihre Mutter hat ihr ja verboten, tanzen zu gehen.
Genau. Sie schleicht sich aus dem Haus und trifft sich mit 2 Freundinnen. Und zusammen gehen sie dann zu Fuß bis nach Schletzenhausen.
Okay, das ist wie weit ungefähr?
Von Heinzell nach Schletzenhausen sind es ungefähr 2 bis 3 Kilometer. Mhm. Also zu Fuß ungefähr normalen Tempo 30 Minuten. So.
Okay. Ja. Und sie kommen auch dort an im Happy Day?
Kommen da an und kommen dort gegen, es ist 16:20, kommen sie dort an, alles ist gut, sie haben Spaß und tanzen, aber gegen 19 Uhr verliert sich plötzlich die Spur von Christel. Um diese Uhrzeit wird sie auch zum letzten Mal lebend gesehen.
Ah ja, okay, oh Gott. Und zu Hause bemerken sie dann wahrscheinlich irgendwann, dass die Tochter und Schwester nicht nach Hause gekommen ist? Oder wie ist das denn?
Ich weiß nicht, ob sie es noch am Abend bemerken oder vielleicht denken sie, dass sie bei einer Freundin schläft. Mhm. Aber als sie am nächsten Morgen immer noch nicht nach Hause gekommen ist, dann meldet ihre Mutter Inge ihre jüngste Tochter als vermisst.
Aber man findet sie zunächst nicht, ne? Oder wie war das?
Genau, also die Polizei sucht 12 Tage nach dem 13-jährigen Mädchen. Oh Gott. Und dann erst findet man sie.
Gut, das heißt 12 Tage. Wir sind also jetzt am 16. November. Hm. Es ist Herbst, draußen ist es nass und kalt und wir wissen, wenn eine vermisste Person nicht binnen 48 Stunden gefunden wird, dann sinken die Chancen, dass man die Person lebend findet, doch dramatisch.
Ja, und so ist es leider auch in diesem Fall. Direkt neben der Diskothek gibt es einen Rohbau. Und als der Sohn des Bauherrn durch den Rohbau geht, sieht er einen Schuh unter einer Art Getreidehaufen. Hm. Er will ihn aufheben und bemerkt, dass dort ein ganzer Körper versteckt liegt. Und es ist Christel M.
Muss ich jetzt fragen, gab es da auch eine sexuelle Motivation?
Oder? Ja, also die Hose und die Unterwäsche von Christel M. sind ihr bis zu den Knien runtergezogen. Sie ist wohl missbraucht worden.
Mhm. Gut, dann lass uns jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sondern nur die Fakten erwähnen, die zwingend notwendig sind. Wir erinnern uns, wir sind im Jahr 1973.
Genau, und das ist auch das Problem. Also DNA-Analysen gibt es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht.
Mhm. Hat man denn trotzdem irgendwelche Spuren gesichert? Wir haben es ja schon bei anderen Fällen, die auch älter waren, dass man trotzdem die Spuren gesichert und dann später vielleicht nochmal, wenn die Wissenschaft weiter voranrückt, sie vielleicht auswerten zu können und nutzen zu können.
Ja, das hat man auch. Also ob man fremdes Genmaterial gesichert hat, das man heute noch auswerten könnte, weiß ich nicht genau. Mhm. Zumindest ist man sich ziemlich sicher, dass man damals mit den heutigen Methoden gute Chancen gehabt hätte, eventuell einen Täter zu überführen.
Ja klar, gut. Ja. Hatte man aber halt nicht.
Ja,
ne? Eben. Man weiß aber, dass sie vorher im Happy Day war. Da war sie ja, ne?
Ja.
Und da kennt man sich doch. Es sollte doch möglich sein, den Großteil der damals Anwesenden zu ermitteln und zu befragen. Ja. Das ist doch auf dem Dorf eigentlich,
klar.
Man sich, auch wenn da ein Fremder war, müsste das doch
aufgefallen. Eben. Also der Spur sind die Ermittler natürlich auch nachgegangen. Man konnte um die 80 Personen ermitteln, die ebenfalls am Tatabend in der Diskothek waren.
Okay. Und, hat man da irgendwas
herausgefunden? Also, man kann unter den 80 Personen auch einen Tatverdächtigen ermitteln, gegen den auch ein Haftbefehl ergeht.
Okay.
Doch bei den weiteren Vernehmungen kann man den Tatverdacht nicht aufrechterhalten.
Ist aber auch wieder Parallele auch zu dem anderen Fall, den wir hatten. Also es gibt meistens dann irgendwelche Tatverdächtigen, die man aber irgendwie dann doch nicht dem Fall zuordnen kann. Entweder aus Mangel an Beweisen oder weil es halt sich einfach zerschlägt, das Ganze. Mhm. Man neigt in solchen Momenten ja immer dazu zu sagen, okay, nur weil man nicht genug Beweise hat, hat man den wieder laufen lassen. Aber so einfach ist es meistens nicht. Es hat sich wahrscheinlich ebenso oft ein anfänglicher Verdacht als falsch herausgestellt. Mhm. Und dass es auch gut so ist, dass dann gewisse, Vorverurteilungen wieder aufgehoben wurden. Ja,
also das stimmt auf jeden Fall. Und alle an der Leiche festgestellten Spuren haben auch bis heute keinen weiteren Verdächtigen zugeordnet werden können.
Gibt denn die Todesart irgendwelche Hinweise auf den möglichen Täter? Also wie ist sie denn zu Tode gekommen?
Also Christel ist erwürgt worden. Mhm. Das ergibt die Obduktion. Allerdings waren auch erhebliche Gewalteinwirkungen gegen den Schädel vorausgegangen. Also der Täter hatte ihr mit brutaler Gewalt den Unterkiefer zertrümmert und auch weitere erhebliche Wunden im Gesicht zugefügt. Aber auch hier gilt, daraus haben sich leider keine weiteren Erkenntnisse ergeben.
Ja, und das gilt, wie bei den anderen Fällen auch, bis heute. Ne?
Ja.
Oh Mann, was muss das für eine unfassbare Belastung für die Eltern und die Schwestern sein? Oh, die müssen ja damit weiterleben. Ne?
Das kann man sich, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ne? Der Vater zerbricht übrigens auch an dem Mord an seiner jüngsten Tochter. Also er stirbt nur wenige Jahre später.
Auch da wieder parallel, erinnerst du dich noch an den Fall von der kleinen Gabi,
klar,
wo die ganze Familie dann mehr oder weniger daran zerbrochen ist. Mhm. Also wieder einmal können wir festhalten, dass es immer viel mehr Opfer gibt als in Anführungszeichen nur die ermordete Person.
Ja.
Die Täter zerstören fast immer komplette Familienverbünde. Die Partner, die Kinder, die Familie, Freunde. Es ist wie eine Art Dominoeffekt des Leids und der Trauer irgendwie.
Ja, das hast du gut gesagt. Das ist wirklich so. Mhm. Christels Mutter hat in einem Interview mal einen Satz gesagt, der sich mir eingebrannt hat und der wahrscheinlich auch alles aussagt. Sie meinte mal in einem Fernsehinterview direkt an den Mörder gewandt, melden Sie sich, dass endlich Ruhe ist.
Ja, das trifft es wirklich am besten und sagt alles aus, was diese Cold Cases wirklich ausmacht und von unseren sonstigen Fällen eigentlich unterscheidet. Denn die Hinterbliebenen bei so Cold Cases und die Angehörigen wollen einfach wahrscheinlich Ruhe und Gewissheit haben. Ich glaube, dass es sogar viel schlimmer ist als die Gewissheit, dass ein geliebter Mensch tot oder auch meinetwegen ermordet ist. Also weißt du, was ich meine?
Ja, also dann kann man wenigstens trauern und irgendwie das Ganze abschließen oder zumindest einordnen.
Genau. Also wie viel Energie das raubt, ständig in der Ungewissheit und diesen Zweifel zu leben und in dieser Ungewissheit einfach zu leben, dass man nicht weiß, was da wirklich passiert ist und dass man das nicht abschließen kann.
Ne? Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort für heute, oder?
Also ja.
Das bedeuten Cold Cases halt eben.
Denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir die Akte der Cold Cases unserer mörderischen Heimat für heute. Es sind ungeklärte Fälle, die bis heute keinen Täter oder Täterin irgendwie hervorbringen konnten. Insofern würde ich mich dann einfach aus dem Fall verabschieden und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, und wir hoffen, dass ihr auch in 14 Tagen einschaltet, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat. Euer Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Bis dahin verabschieden sich Shaggy Schwarz
und Zeno Dickenbach.